Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Ja, herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Wir haben einen besonderen Gesprächspartner heute, den Vorsitzenden des Wirtschaftsrates der SG Flensburg-Handewitt.
Genau, wir haben Boy Mesenburg zu Gast. Wir, das sind mein Kollege Jürgen Muhl und ich, Yannick Schappert. Bevor wir loslegen, möchten wir aber noch zwei Hinweise in eigener Sache loswerden. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wir erscheinen diese Woche am Mittwoch und nicht wie gewohnt am Dienstag. Das hat terminliche Gründe, denn wir hatten erst heute, am heutigen Mittwoch, die Chance, mit Boy Mesenburg über den Saisonabbruch, über den THW Kiel als neuen deutschen Meister und auch über die Zukunft zu sprechen. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Hinweis gilt einer Umfrage. Wir würden gerne von euch wissen, was interessiert euch im Moment rund um die SG Flensburg-Handewitt? Wie können wir unseren Podcast weiter verbessern? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Vorschläge? Und um das herauszufinden, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Das dauert nur ein paar Minuten und ihr findet die Umfrage auf shz.de in der aktuellen Folge und auch in der Podcast-Beschreibung auf Spotify und Co. Und jetzt legen wir los.
Ich erinnere daran, Herr Mesenburg, im letzten Sommer, da waren wir in einer mächtigen Hitzephase zusammen zum Sylter Strandgespräch. Wir waren alle bester Laune. Zum einen, weil die SG gerade neuer deutscher Meister geworden war. Zum anderen, weil ja mit Marc Weinstock einer der Kontrahenten mit am Tisch saß. Und im Zuge dieses Gespräches haben Sie eine Meisterwette mit Marc Weinstock abgeschlossen. Der Weinstock sagte natürlich, wir werden Meister. Und Sie sagten, die SG wird Meister. Und Sie haben um eine Kiste, ich betone, guten Rotwein gewettet. Sagen Sie, ist die Kiste denn schon auf dem Weg nach Kiel?
Naja, also sicherlich konnte man zu dem Zeitpunkt nicht erkennen oder kann sich ja keiner vorstellen, in welcher Situation einmal der Titel nochmal vergeben werden musste. Er musste ja praktisch jetzt vergeben werden, weil irgendwo ja auch der Saisonabschluss gefunden werden sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser ganzen Situation der letzten Wochen und Monate in den Sorgen auch um den Handballsport die Kiste Rotwein vergessen. Also hätte ich sie gehabt, hätte ich sie schon selber geleert. Es sollte ja doch schon ein ganz guter Rotwein sein. Insofern, den hätte ich auch selber getrunken. Ja. Aber Spaß beiseite, ich habe natürlich schon per WhatsApp gratuliert. Mhm. Die Kiste wird dann auch nachfolgend. Wir haben ja in den letzten Tagen viel miteinander gesprochen, um auch ein Meinungsbild zu bekommen. Und insofern gibt es da ja viel Austausch. Die Kiste Wein muss dann noch folgen. Also da werde ich natürlich nicht lumpen lassen. Das werden allerdings ein paar Flaschen weniger, weil ich denke schon, dass da auch ein paar Spiele fehlen. Und insofern.
Richtig, so kann man es machen,
So kann man dann den Kurve kriegen.
Ja. Sie sind ja ein großer Freund der sportlichen Rivalität zum THW. Fällt es da besonders schwer, dass der Titel jetzt auf diese Art und Weise vergeben wurde?
Nee, es fällt nicht besonders schwer, dass der Titel vergeben wurde. Also aus Sportlersicht ja, weil ich denke, die Sportler sind um den Lohn einer Saisonleistung ja irgendwie gebracht worden. Das ist ja so, als wenn man so einen Marathonlauf einfach bei Kilometer 35 abbricht und sagt, wer jetzt vorne ist, der ist vorne und wer weiß, was noch alles passiert worden wäre, wenn man die Saison zu Ende gespielt hat. Also man hat irgendwie die Sportler sind nicht gut belohnt worden. Jeder auf so eine Art und Weise. Selbst die in diesem Jahr bis dahin besseren Kieler hätten sicherlich das gerne auch die Meisterschale ohne Makel oder ohne Sternchen, sag ich mal so, nach dem Motto, war eine Saison mit Abbruch gewonnen. Und es bleibt ja immer offen, ob sie es denn auch getan hätten. Eben. Ich habe allerdings ganz zu Anfang der Saison schon gesagt, dass sicherlich die Kieler in diesem Jahr ganz herausragend Handball gespielt haben. Und insofern fällt es mir ja auf der einen Seite leicht, den Kielern auch zu gratulieren. Auf der anderen Seite fällt es mir immer schwer, Kieler zu gratulieren. Insofern bleibt es so ein bisschen Zwiespalt, gerade weil nun die Schale nach Kiel geht in meinem Herzen. Ja. Und ich kann nur sagen, wenn es alles möglich, oder ich würde alles möglich machen, diese Schale wieder nach Flensburg zu holen um mit meinem, ob man meinem wirtschaftlichen Engagement oder mit dem Engagement jetzt erstmal in der Sache selber, dass wir wieder Handball spielen können, auf jeden Fall muss die Schale irgendwann wieder nach Flensburg. Und diese Kampfansage, die gilt mit dem ersten Tag, glaube ich, mit der nun auch feststeht, dass wir sie nicht haben. Also wir holen sie wieder zurück.
Das hört sich schon mal gut an.
Das hören wir sehr gerne,
Herr Mesenburg. Sagen Sie, wäre es nicht aus sportlicher Sicht ein Akt der Fairness gewesen, wenn der THW auf den Titel verzichtet hätte? Die hätten ja keinen Nachteil gehabt in Sachen Geld. Die sind genauso wie die SG in der Champions League. Aber die den offiziellen Titel mit 7 Spielen weniger, das wäre doch ein Akt der Fairness gewesen, wenn man darauf verzichtet hätte, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht. Fairness hin oder her. Ich glaube, die Sportler können schon, oder ja, die auch die betroffenen Sportler können schon erkennen, wenn man jetzt nur mal auf die Flensburger und Kieler reflektiert, wo vielleicht ja die sportlich bessere Mannschaft in diesem Jahr gewesen ist. Nicht zuletzt bei uns auch aufgrund großer Verletzungsmisere und damit verbundenen unglücklichen Spielverläufen. Also ich denke schon, dass man da nicht davon sprechen kann, dass das unfair ist. Letztendlich nochmal sind die Kieler auch um viel gebracht worden. Sie können keine Meisterfeier machen. Sie haben nicht diesen Triumph der Schalenübergabe. Also alles das, was auch zu einer Meisterschaft gehört, um zu einem riesigen Erlebnis zu bringen. Letztendlich gibt es das alles nicht. Insofern sind die Sportler schon sicherlich irgendwie betröppelt. Und ich glaube, auch in Kiel kann man sich nur bedingt darüber freuen. Und ich glaube, man hat da einfach irgendwie nur jetzt einen formellen Abschluss gefunden. Und wie gesagt, es bleibt irgendwie eine Meisterschaft, irgendwie eine unvollendete Meisterserie. Und es ist ja wie so ein Formel-1-Rennen, was man 7 Runden vor Schluss abbricht. Und irgendwie, ja, es bleibt irgendwie ein Makel und irgendwie etwas Unvollendetes. Und unfair möchte ich das gar nicht gar nicht benennen.
Okay. Bevor wir richtig anfangen, über die aktuelle Krise zu sprechen, wollen wir gerne einmal einordnen, was der Beirat überhaupt ist, damit das auch alle wissen. Sie sind ja Vorsitzender des Beirats. Kann man also sagen, Sie sind der Chef der SG Flensburg-Handewitt?
Ja, das kann man nicht nur sagen, das muss man sogar sagen. Gesellschaftsrechtlich, wir sind der Träger, der wirtschaftliche Träger mit dem Verein zusammen die Plattform für die SG Flensburg-Handewitt und insofern bin ich als Chef des Organs, das ist der Chef der SG und ich muss Geschäftsführer einstellen und entlassen und insofern müsste das, ich tue es natürlich nicht, eingestellt habe ich schon. insofern bin ich der Chef der SG, ja. Aber ich bin nicht der größte Handballfachmann. Da gibt es Gott sei Dank Menschen im Verein, die mehr über Handball wissen. Also wir haben da eine gute Gewaltenteilung.
Ja. Seit wann sind Sie Vorsitzender?
Das weiß ich gar nicht mehr. Gefühlt immer.
Gut, ja.
Und wie setzt sich dieser Beirat zusammen?
Ja, aus verschiedenen Personen aus der Wirtschaft. Wir sind aktuell 6 Beiratsmitglieder plus der Vertreter des Vereins, also der Vereine, die beiden Stammvereine, Flensburg, TSV Flensburg und Handewitt, entsenden je einen Vertreter in den Beirat und dann sind wir zusammen 7 und dann haben wir natürlich immer den Geschäftsführer dabei, den Geschäftsstellenleiter und das ist das Gremium, was die letzten Jahre erfolgreich die Entscheidung getroffen hat, dass wir da sind, wo wir sind.
Ja.
Nur mit Corona haben wir nichts zu tun.
Richtig. Damit sind wir jetzt auch wieder beim Sportlichen, aber auch beim Handballpolitischen. Erhalten Sie den Weg der HBL, den die HBL ja nun gegangen ist, ja auch mit Zustimmung der meisten Clubs, für richtig?
Also jeder hat ja so seine Interessenlagen, die er jetzt vertritt und die auch im Hinterkopf hat, wenn er Entscheidungen trifft. Ich halte das oder ich habe ja selber in Ihrer Zeitung schon vor Wochen gesagt, wo es hinausläuft, und es ist genau so gewesen. Und alles, was dazwischen ist, ist eigentlich nur, ich will nicht sagen Geplänkel gewesen, sondern es ist einfach nur ein Dahinziehen gewesen, womit man vielleicht die eine oder andere Entscheidung nochmal besser positioniert hat. Aber im Grunde ist das, was seit gestern auf dem Tisch liegt, schon die ganze Zeit auf dem Tisch. Ja. So, und es ging ja nicht nur darum, eine Saison nun noch weiterzuspielen oder nicht, sondern auch mit welchen Mannschaften, unter welchem Trainingseffekt. Und alle haben doch gemerkt, dass mit dem Beginn der Pandemie die Luft da raus ist. Und irgendwie, da hätte man vielleicht auch gegenüber den Spielern schon früher Klarheit schaffen können. Da hat man sich schwer getan. Sicherlich auch unter dem Eindruck, dass man sich da auch rechtlich sicher sein möchte und auch die weiteren Entwicklungen europäisch abstimmen wollte. Am Ende ist nichts anderes rausgekommen, als alle schon geahnt und gewusst haben. Und letztendlich ist das, ob nun Meistertitel auch da wieder zum Abschluss der Saison oder erster Platz, und sind das alles Formalismen. Am Ende führt an den Fakten nichts vorbei. Die Saison war nicht zu Ende zu spielen, und nun müssen wir uns alle erhoffen, dass wir möglichst schnell Klarheit haben, wie es dann weitergeht, weil irgendwie die Saison ist sowieso demnächst vorbei. Der 30.06. wäre oder ist in 8 Wochen. Aber alle Handballfans und alle, die mit Leidenschaft dabei sind, und auch vor allen Dingen auch die Betroffenen, nämlich die Spieler, die wollen ja wissen, wie geht es weiter. Und da sind ja viel, viel mehr Fragezeichen als in der Frage der Vergangenheit, wie soll man die Saison abschließen.
Ja, genau. Und keine Absteiger, 2 Aufsteiger. Diese Entscheidung, da bin ich mir jedenfalls ganz sicher, ist verbunden mit einem Qualitätsverlust in der Bundesliga. Sehen Sie das auch so?
Ja, das kann sicherlich ein Qualitätsverlust, oder es kann sein, dass damit schon mehr Spiele entstehen, die, wo man sich fragt, Mensch, Kinders, puh, ist jetzt das Leistungsniveau, was wir benötigen. Ja. Auf der anderen Seite hilft es natürlich, den Verein mit mehr Spielen das auszugleichen, was ja auch damit verbunden ist, kein Pokal zu spielen im nächsten Jahr. Damit hat man ja weniger Spiele und einfach Einnahmen zu generieren, die benötigt werden, um wirtschaftlich durchzuhalten und eine wirtschaftliche Zukunft zu sehen. Denn da gibt es ja große Fragezeichen. Da könnte sogar 2 Spiele mehr helfen, weil das sind 2-mal zusätzlich in vielen richtig, Vereinen ausverkaufte Hallen, die vielleicht manchmal besser besucht sind als manche Champions-League-Spiele.
Ja.
Also da gibt es Vor- und Nachteile. Und bisher hatten wir ja auch gesehen, bei 18 Vereinen, da haben ja auch viele gesagt, Qualitätsverlust, also wir haben beim vorletzten verloren.
Und gegen Nordhorn alle Mühe gehabt.
Wir haben mal ein knappes Spiel gespielt und wir haben schon gesehen, dass Wetzlar auch in Kiel gewinnen kann. Ja. Also das wollen wir doch mal sehen, wenn wir jetzt über Coburg reden oder über. Die Frage ist, wie treten diese Mannschaften dann jetzt überhaupt noch an und wann treten sie an? Und da bleibt es ja offen, was überhaupt für eine Qualität entsteht in jeder europäischen Liga jetzt.
Also Sie sind sich noch gar nicht so sicher, ob alle der 20 Mannschaften nach Überstehen dieser wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit überhaupt noch dabei sind?
Ja, ich muss sogar Fragezeichen dahinter stellen, ob es überhaupt einen Ligabetrieb nochmal gibt.
Oh, das ist aber spannend.
Ja, das ist sicherlich spannend, und darüber gibt es gerade heute Nachmittag Telefonate weiter mit der Landesregierung, wie sie sich das auch vorstellen. Denn wenn wir sagen, wir wollen Planungssicherheit haben oder erkennen, wo wir sagen, wenn wir über Geisterspiele im Fußball reden, dann können wir aber nicht über Geisterspiele im Handball reden.
Nee, eben nicht. Ja.
Und wenn wir dann sagen, wir brauchen wieder den Hallensport mit Zuschauern, dann können wir auch nicht sagen, wir sollen einen Platz neben uns leer haben oder wir dürfen uns nicht umarmen nach einem Tor.
Ja.
Handball ist auch ein Kontaktsport. Da kommen sich alle Menschen überall in Berührung. Dann noch im geschlossenen Raum. Wenn wir nicht als Gesellschaft oder als Land oder als Staat wollen, dass diese Events so stattfinden, weil wir sie halt zu gefährlich halten, dann ist ja mehr oder weniger die Geschäftsgrundlage für Handballsport entzogen. Und das ist eigentlich meine größte Unruhe. Also vor 6 Wochen habe ich gedacht, hoffentlich fällt nicht ein Viertel der Vereine raus aus dem Geschirr.
Ja.
Heute muss ich sagen, wie soll überhaupt ein Betrieb, ich will mal gar nicht über Europa reden, wie soll überhaupt ein Hallenbetrieb denn in Zukunft aussehen? Da gibt es viel zu viele Fragezeichen, sodass ich ein großes Gefährdungspotenzial sehe, ob es überhaupt nochmal den Hallenhandball geben soll.
Das heißt, bevor es irgendwie einen Impfstoff gibt, kann es sein, dass da gar nichts geht und das könnte dann, wer weiß, wie lange dauern und dann ist vielleicht keiner mehr da.
Ja, der Impfstoff wird jetzt immer genannt. Also bisher sind meine Erkenntnisse daran, dass Impfstoffe 3, 4, 5 Jahre getestet werden. Ich glaube nicht, dass sich die Erdbevölkerung oder ganz Flensburg oder in ganz Deutschland alle impfen lassen mit einem Impfstoff, was jetzt auf einmal aus dem Hut gezaubert wird und was Bedingung ist, um ein Handballspiel zu sehen. Also das sind alles keine, das sind vielleicht Grundlagen, um das notwendigste öffentliche Leben in Gange zu bringen, aber nicht um Handballsport zu machen. Also ich glaube, da wissen wir im Moment noch gar nicht, glaube ich, wo wir hinwollen. Das betrifft ja nicht nur den Handballsport, das betrifft den Besuch eines Sinfoniekonzertes oder den Besuch eines Musicals oder also wir können ja vielleicht akzeptieren, dass wir nun mit Maske und Desinfektionsmittel einkaufen gehen, weil wir einen Apfel oder eine Banane brauchen. Aber ob wir das uns gefallen lassen, um ein Handballspiel zu sehen, ob das nachher einen Eventcharakter hat, ob das nachher das ist, was wir als Hölle Nord, was Sie gerade eingehend als Hölle Nord bezeichnet haben. Also, also Hölle Nord mit Mundschutz und Abstand kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dann
schwierig, ja.
Eigentlich das Ende der Hölle Nord. Und da hoffe ich, dass sich eine Diskussion entwickelt, dass wir das nicht wollen und dann auch akzeptieren oder auch Dinge akzeptieren, die wir uns vielleicht heute noch nicht vorstellen können. Sprich, dass wir ohne Mundschutz in eine Halle gehen oder dass wir auch die Nähe wieder akzeptieren. Also ich mir ist ganz gruselig, dabei zu denken, wie denn ansonsten so ein Handballsport abgehen soll.
Ja, und
aber wir werden die Mannschaft und wir werden das, was wir haben, nicht auf unbestimmte Zeit einfach so als Standby halten können.
Genau, das wäre meine, Herr Miesenburg, das wäre meine nächste Frage gewesen. Auf Standby halten, das haben Sie gut formuliert. Wenn jetzt, ich sag mal, irgendwann in den nächsten 4 Wochen die Entscheidung fällt, Handball in der Form gibt's es wieder im Frühjahr 2021. Was im Falle der SG, wir können ja nicht über andere Vereine sprechen, aber im Falle der SG, wie würden Sie handeln?
Also, dazu ist ja immer so, was geht gerade am Kopf vor. Also ich glaube, und ich bin nur nicht Ihr Orakel, aber zumindest hat man so eine Vorstellung, wie es sein könnte. Ich glaube ja mittlerweile nicht mehr, dass wir Olympiade spielen im nächsten Jahr.
Ja.
Ich glaube, dass selbst die Olympiade 21 nichts wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass in einem Jahr die ganze Welt schon wieder zusammen ist. Das bedingt ja auch eine riesige Vorbereitungszeit. Das muss man ja mal bedenken. Man muss ja, wir haben ja die Sportler im Grunde schon einmal verarscht, auf Deutsch gesagt, indem wir gesagt haben, ihr habt jetzt schön trainiert, aber ihr kommt da jetzt nicht hin.
Ja.
Welcher Sportler setzt sich denn jetzt wieder, gerade auch Amateursportler, ins Ruderboot oder an die Kraftmaschine und trainiert so auf eine ungewisse Situation hin? Ich glaube, dass mittlerweile ein längerer Planungszeitraum sein muss, damit man ganz sicher sein kann, dass man ja auch Flüge bucht, damit man was organisiert und so fort. Wenn man das jetzt weitersieht, dann glaube ich auch, es kann doch keine Handball-WM geben. Ich glaube, die ist in Ägypten im Januar.
Richtig, ja.
Ja, wir können doch nicht uns vorstellen, dass wir in Ägypten, was nun nicht gerade weltweit für den besten Hygienestandort Standard spricht, wir glauben doch nicht, dass wir in Ägypten eine Weltmeisterschaft mit Handball im Januar haben, wo wir jetzt gerade in Deutschland das Oktoberfest absagen.
Ja.
So, es ist nur eine Frage, wann wir eigentlich mal, mit welcher Position wir mal auch progressiver rauskommen mit den Sachen, damit wir einfach Planungsstandsicherheit haben. Und vielleicht muss man auch die europäischen Wettbewerbe erstmal für ein Jahr stoppen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass wir so schnell auf die Reihe kriegen, in Porto, Skopje oder in Barcelona zu spielen. Weil das, glaube ich, viel zu komplex ist. Ja. Und wenn man das glaubt, dass das alles wegfällt, dann glaube ich, können wir eine gute Serie spielen, ich sag mal so vom 1. Januar bis 30.06. Und wenn wir genau wüssten, dass wir dann spielen können und da eine Saison unterbringen könnten,
dann
könnten wir auch abwarten mit dem Spielen in diesem Jahr Ich glaube mittlerweile, dass wir in diesem Jahr nicht in die Halle kommen.
Ist das auch das?
Und wenn wir da die Sicherheit hätten, dass wir im nächsten Jahr spielen können, dann können wir die Halle buchen, dann können wir uns organisieren. Und dann können wir sicherlich auch die Spieler in Anführungsstrichen bei Laune halten, ja, die wirtschaftlich über die Runden bringen, mit welchen Zahlen auch immer.
Ja.
Und dann, sagen wir so, dann müssen wir eben die Einnahmen aus dem ersten Halbjahr 2021 ein bisschen strecken, schon in das Jahr 20 hinein. Und dann haben wir auch klare Aussagen zu Sponsoren und zu Medien.
Ja.
Ist der Horizont Januar auch das Maximum, wie Sie gesagt haben, eine Mannschaft auf Standby zu halten? Das Maximale, was möglich ist?
Ja. Wie meinen Sie das Maximale, wirtschaftlich oder?
Ja, wirtschaftlich. Genau, um das durchzustehen, ja.
Tja. Ja, wir haben ja die Instrumente Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld bringt ja auch nur, macht ja nur Sinn, wenn Sie wieder in Arbeit kommen. Das ist ja kein Instrument letztendlich, um einfach etwas auszugleichen, sondern das Kurzarbeitergeld ist ja eingeführt worden, um Menschen nicht in Arbeitslosigkeit zu bringen, weil man sie wieder braucht. Nur, wir müssten ja irgendwie mal sagen, brauchen wir sie denn nochmal? Sonst kann ich jemanden gleich nach Hause schicken und sagen, so, Leute, macht euren zweiten Bildungsweg und werdet wieder Lehrer oder Zimmermann oder Kraftfahrer. So, letztendlich haben ja alle Spieler und diese Spieler, die kommen ja jetzt auch ins Grübeln, wie ihre persönliche Zukunft aussieht. Und da bin ich der Meinung, dass man als meiner Position als Wirtschaftsratsvorsitzender ja auch den Menschen verlässliche Aussagen geben muss. Oder man merkt ja, man kennt diese Spieler, man ist mit denen verbunden und dieses Rumgeeier, das mag man nicht im Betrieb und das mag man sicherlich auch nicht gegenüber den Spielern. So, der Zuschauer mag da etwas lockerer denken und sagen, ja, dann warte ich mal ab, was da kommt und wenn die dann im Dezember nicht spielen, dann spielen sie eben im Januar. Wir sind da auch weniger betroffen, meine ich, sondern es geht auch um die Spieler und die Geschäftsstelle und die Menschen, die in der Organisation arbeiten. So, also muss doch irgendwann sagen, einem Holzi-Holz-Heilsprecher, sag mal, Holzi, wir brauchen dich in 2020 gar nicht mehr oder nur ein bisschen oder aber in 21 eine volle Pulle oder.
Von welchen Institutionen erwarten Sie denn dahingehend, was Sie jetzt gesagt haben, jetzt in nächster Zeit konkrete Entscheidungen?
Ich erwarte vielleicht gar keine Entscheidung. Ich erwarte zunächst einmal, dass dieses Problem überhaupt, wie ich es jetzt bei den Handballsport gezeigt habe, überhaupt erkannt wird.
Ja.
So, in allen Betrieben ist das Schlimmste diese Ungewissheit. Und wir spüren alle, dass wir permanent neue Parameter haben, an denen wir uns messen sollen. Wir führen jetzt gerade eine Mundschutzpflicht ein, die noch vor 6 Wochen hieß, die brauchen wir nicht. So, wir sind verunsichert in vielen Branchen, an welchen Grundlagen messen wir denn jetzt wieder, was wir denn dürfen. Die Antworten zu finden, die mag zwar auch schwer sein, aber man muss dann auch sagen, wenn man die Antwort jetzt nicht geben will, dann können wir keine verlässliche Entscheidung treffen für das, was in Zukunft dann auch wieder erwartet wird. Das ist so, wie jeder sagt, ja Mensch, Kinders, dann müssen die Hotels eben einen Monat später aufmachen. Ja, hoffentlich machen sie dann auch noch auf.
Ja.
Hoffentlich sind sie denn nicht zu.
Ja.
Und es geht vielleicht nicht um den Urlauber, der nicht ins Hotel geht, sondern es geht darum, dahinter stecken ja Menschen, die diesen Hotelbetrieb ermöglichen. Und hinter dem SG-Spiel hängen ja viele, viele Menschen, ehrenamtliche Ordner, Halbtagskräfte, Mitarbeiter in den Medien, überall Menschen, die ja auch erstmal, ich habe gehört, dass Sky gar keine Kamerateams mehr zur Verfügung hat, weil die alle jetzt ja auch mehr oder weniger verschwunden sind. Also wer soll denn jetzt die Spiele übertragen für Sky und wer soll denn das alles wieder weiter organisieren? Und ab wann sollen wir denn einen Kartenvorverkauf beginnen? Da möchte ich zumindest der Politik und den Entscheidern mitteilen, wo unser Problem liegt, in der Hoffnung, dass das mit einfließt in die Entscheidungsprozesse.
Ja, kommen wir jetzt mal zum Vergleich mit dem Fußball. Die Politik in großen Teilen macht sich stark für die Durchführung der sogenannten Geisterspiele. Natürlich mit dem Hintergrund, dass die gut 300 Millionen an die Vereine ausbezahlt werden. Bei der ersten Übertragung der Krankheit auf irgendeinen Spieler ist dann alles hinfällig. Aber die Vereine haben das Geld. Das ist der Hintergrund. Müssen Sie sich als Chef eines Handballclubs da nicht ein wenig vernachlässigt fühlen?
Also ich denke mal, der Fußball leistet dem gesamten Publikumssport im Moment einen Bärendienst, indem sie ja so tun, als wenn die Lösung auch für andere Sportarten das Geisterspiel ist. Man muss sich ja mal vorstellen, nicht nur Geisterspielen heißt ja nicht nur ohne Zuschauer, sondern es kann dann noch nicht mal eine Gaststätte, man kann sich noch nicht mal treffen zu Fußball gucken,
ja.
Ohne dass man das Recht missachtet. Ich bin der Meinung, wir sprechen ja viel über Kommerzialisierung des Profifußballs. Damit entlarvt sich eigentlich der Profifußball endgültig, dass es nur noch um Kommerz geht.
Ja.
Wenn es um Fans geht, wenn es um Sportkultur geht, wenn es um Gemeinschaft geht, für das der Sport steht, dann gehört dazu, dass man eigentlich sagt, okay, wenn wir nicht spielen können mit Zuschauern, dann eben jetzt nicht. Hat ja gute Gründe. Mhm. Dann warten wir ab, bis wir die Situation wiederhergestellt haben. Gilt das im Grunde das Gleiche wie beim Handballsport. Wenn es ja nie mehr geht, großer Mist, dann müssen wir alle wieder zum, ja, ich wollte fast sagen, dann gehen wir alle wieder zu Platz 08 oder Weiche, dann gucken wir uns das an. Da sind ja nicht so viele Zuschauer und da haben wir frische Luft. Auf jeden Fall meine ich, dass das Modell ja nur dazu dient, den hochbezahlten Fußballspielern ihr Gehalt zu sichern. Ja. Das kann ja nicht dazu dienen, um uns die Freude am Fußballsport und um das Gemeinschaftserlebnis zu bringen geht. Und da bin ich der Meinung, da lasse ich mich auch, wenn die Diskussion auch im Handball ist, nach dem Motto, wir können ja mit 2000 Zuschauern spielen, mit 3000 Zuschauern spielen. Ja, wie soll das denn gehen? Und was ist das denn noch für ein Sport? Ich glaube, wir werden die Fernsehspiele schnell erkennen als Zerstörung der Fußballlaune oder, wie soll man sagen, als Erkenntnis, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Ich glaube sogar, sie werden es wieder abbrechen, weil das einfach so, ich sag mal, so
nicht funktioniert.
Ja, ohne Stimmung ist. Ja, ja. Also wenn ich früher mal durchgezappt habe am Fernseher und da war irgendein Spiel aus Amerika, wo keine Zuschauer waren, da habe ich weitergeschaltet, weil das interessiert mich nicht mehr.
Ja.
So, irgendwie gehören doch die Reaktionen des Fußballpublikums auch dazu zum Spiel. Also ich finde, diese Frage der Geisterspiele, das geht jetzt auch um Geister Tour de France und um Geister, bis hin zur Geister Olympiade, was ja mal war, da muss ich einfach sagen, nein. Also wenn wir das mit Menschen nicht wollen, dann sollen wir das so lange lassen, bis wir es wieder können. Das würde vielleicht, glaube ich, auch für die Spieler eine Eindeutigkeit sein. Und da ist meine Meinung, dass das eben nicht zum Ziel führt.
Ja.
Herr Mesenburg, Sie sind Unternehmer, SG-Sponsor seit 92, glaube ich schon. Stimmt das?
Ja.
Und Beiratsvorsitzender, wie meistern Sie denn gerade diesen Spagat?
Ja, den Spagat, also Unternehmer zu sein, das kommt immer darauf an, was man gerade als unternehmerische Aktivität hat. Und da ist alles von bis. Da habe ich einen Baustoffhandel, dem es ganz gut geht, weil weiterhin zumindest das, was angefangen ist, gebaut wird. Aber da bin ich auch Mitbesitzer eines Hotels, was geschlossen ist, was aber zumindest vielleicht eine Perspektive hat, irgendwann wieder aufzumachen und wieder dazustehen, wo es mal gewesen ist. Also ich habe alles, ich habe eine Tochter, die Abitur schreiben wollte und nicht konnte, aber jetzt gerade gestern ihre Abiturarbeit geschrieben hat. Also ich stehe mitten im Leben und ich bin wirklich, wirklich, wirklich traurig, ich darf mal so sagen, erschrocken, traurig, enttäuscht, dass so manch ein Lebenswerk, würde ich fast schon sagen, so jetzt in Frage zu stellen ist, aufgrund der Situation, die wir haben. Zu der ja auch jeder eine andere Einstellung jetzt entwickelt. Der eine sagt, das ist überzogen, der andere sagt, es ist noch gar nicht gut genug. Alles ja auch mit einem teilweise nur Halbwissen, weil irgendwie jeder weiß ein bisschen, jeder weiß ein bisschen nicht. Insofern eine ganz traurige Zeit. Und weil Sie gerade sprachen über Holger Glandorf, oder wir sprachen, Herr Muhl, über Glandorf.
Ja.
Mensch, wie schade, dass der sein Abschiedsspiel nicht machen kann zur Zeit. Und wie schade, dass so eine Sportlerkarriere, der hat sich nochmal hochgekämpft aus der Verletzung. Das tut richtig weh, wenn man die Menschen kennt. Wenn man die alle nicht kennt, die Betroffenen, dann kann man es schnell mal so kann man da wegwischen. Aber allein an Holger Glandorf zeigt sich, glaube ich, wie traurig die Situation ist, in der wir heute sind und wie traurig mit ihm bin, dass er so einen Abgang aus dem aktiven Sport hat. So und da gibt es noch mehr Schicksale, in Anführungsstrichen. Egal, ob jetzt Profisport oder Amateursportler. die in diesem Zuge erwähnenswert wären.
Ja.
Aber ich hoffe, dass wir zumindest irgendwann ein Holger Glandorf Abschiedsspiel nochmal machen können und darauf würde ich mich sehr freuen. Und das hätte er auch sehr verdient.
Hat es Sie überrascht, wie zerbrechlich der Profisport ist?
Nee, mich hat überrascht, was alles möglich ist unter diesem Eindruck der Pandemie. Also wie schnell alles runtergefahren werden kann und muss und soll und wie auch immer. Und wie wir damit umgehen, das hat mich sehr überrascht.
Wie sind
Also nachdenklich gemacht.
Also wie schnell auf einmal Maßnahmen möglich waren, wie schnell auf einmal Hilfspakete geschnürt werden konnten, solche Dinge.
Wie schnell wir auch zu Hause waren und wie schnell das alles runtergefahren wird und wie schwierig wir es auch tun, uns auch wirklich diese Konsequenzen jetzt klar zu machen. Also mich hat vieles, wie alles hat ja alle Betroffenen, die auch unternehmerische Entscheidungen treffen müssen oder sportliche Entscheidungen treffen müssen, haben sich gewundert, ohne das jetzt irgendwie verändern zu können oder ohne irgendjemanden jetzt direkt einen Vorwurf zu machen, man hätte es besser machen können. Also ich bin jetzt kein Schlaumeier. Ich sag nur so, der Umgang hat mich schon, da hat mich viele schon gewundert. Ich verzweifelt nicht, aber schon nachdenklich gemacht.
Ja. Ich bin neulich durch den Skandinavien Park, weil ich da immer gern einkauf, gegangen. Das ist ja auch ein großer Sponsor von Ihnen. Mhm. Und da sieht man dann plötzlich, da verehren sich 10 bis 12 Kunden. Da kommt man natürlich zu der Frage, weil ja eine Reihe von Sponsoren bei Ihnen, ich sag mal so, aus dem Mittelstand kommt, was ja eigentlich sehr gesund ist. Die haben natürlich auch alle große Probleme. Gibt es jetzt schon Hinweise dafür, dass wenn mal, wie wir eben diskutiert haben, es irgendwann mal wieder losgeht, dass die SG auch hier an Einbußen von Sponsoren leiden könnte?
Also man kann sagen, alle unsere Sponsoren ganz stark auch emotional verbunden sind mit der SG.
Ja.
Haben in den Gesprächen, die auch ich geführt habe, mit Sponsoren, die ich auch so in meinem Umfeld habe und die ich mit auch für die SG begeistert habe, da ist immer noch eine große Begeisterung für die SG, für den Handball. Und da ist überall, also keiner hat nach meinen Kenntnissen bis heute gesagt, er will Geld zurückhaben. Da ist wirklich diese Solidarität da, die ja auch ganz, ganz, ganz breite oder breit gefächert ist bei den Fans. Niemand hat oder ganz wenige haben gesagt, da sie möchten ihr Ticketgeld zurück. Da gibt es eine große Solidarität.
Ja.
Und die gibt es auch für nächstes Jahr. Schon Zusagen, klare Zusagen, wir stehen dazu. Wenn wir natürlich jetzt, sag mal so, nicht mehr spielen können oder nicht mehr, also wenn wir eine weitere Ungewissheit haben ins Jahr 21 heraus, dann bröckelt das. Aber alle haben gesagt, die ich gesprochen habe, die stehen dazu weiter. Viele sagen, sie wissen nicht, ob im halben Jahr die Kassen bei ihnen leer sind, also in welcher wirtschaftlichen Krise sie stecken.
Ja.
Aber wenn ihnen alles möglich ist, dann bleiben sie bei der Stange. Niemand ist sicherlich da, der heute sagt, ich erhöhe. Und wir rechnen schon intern damit, dass der eine oder andere vielleicht nicht aufhört, aber seinen Beitrag reduziert.
Ja.
Aber die Sponsoren sind dabei und ich wüsste, glaube ich, auch die Fans dabei. Die Spieler, glaube ich, sind auch auf jeden Fall dabei. Diese einzelnen Commitments muss natürlich alle so ein bisschen nebeneinander legen und die übereinander legen. Aber deswegen braucht man eben auch die Planungssicherheit. Die Sponsoren müssen ja auch vertraglich gebunden werden. Und zu sagen, hier ist der Werbevertrag, aber ich sage noch nicht, ob du Werbung bekommst oder in welchem Umfang, das wird natürlich irgendwann immer schwieriger. Da glaube ich, wie gesagt, müssen wir irgendwie größere Klarheit schaffen.
Sie hatten vor einigen Wochen gesagt, der Etat der SG könnte um 35% sinken. Ist es weiterhin eine Zahl, die realistisch ist, oder ist es mittlerweile vielleicht sogar noch mehr?
Ja, die muss, also das kommt eben darauf an, wie aktiv wir spielen können. Also ich sag mal, irgendwo zwischen der Hälfte und zwei Drittel des Etats ist machbar, wenn wir im nächsten Jahr spielen können. Und nächstes Jahr spielen können heißt ja, nächste Saison spielen können. Das heißt möglicherweise, wenn wir in 21 spielen können. So, und das ist ja möglicherweise machbar. Da kann man sich ja selber ausrechnen, 19 Heimspiele und so weiter und so fort. Und die Champions League, jetzt kann man fast sagen, wie gut, dass sie uns nicht die Haupteinnahmen beschert hat in der Vergangenheit. Und die Fernsehgelder waren ja auch nicht in riesigen Größenordnungen. Das heißt also, wir leben nun mal ganz schwerpunktmäßig von unseren Sponsoren und den Zuschauereinnahmen. Und wenn die kommen würden, dann würde ich mir trauen, wieder ein Etat von der Hälfte bis zwei Drittel auf die Beine zu stellen. Und das sind ja Etatgrößen, mit denen sind wir 2004 auch schon mal Deutscher Meister geworden. Also man kann ja mal ein bisschen so locker sagen, also für ein Drittel weniger können ja die Handballspieler auch noch Handball spielen.
Ja, so, und Sie können ja fast sicher sein, dass den anderen Vereinen das ja genauso geht.
So ist es. Also der Vorteil ist, glaube ich, in diesem Falle, dass es mindestens ein europäisches Problem ist. Mit der Welt haben wir sonst nichts zu tun. Und ich glaube, dass Vereine wie Barcelona und Paris auch mächtig am Kämpfen sind. Und vielleicht gibt es dann ein oder zwei Vereine in Europa, die dann vielleicht weniger Sorgen haben, aber da können dann ja auch nicht alle Spieler hin. Also die können ja auch, dann machen wir auch nur maximalen Kader mit 20 Spielern. So, und insofern haben wir vielleicht die Situation, dass die Konkurrenzangebote eher bescheiden sind und jeder Verein jetzt erstmal das machen kann, was ihm am Überleben hält. Wir haben ja auch ein großes Interesse daran, dass es eben den Gegner gibt. Wir haben ja die Situation, dass wir im Handballsport, also im normalen Geschäft, kann jeder an sich denken. Im Handballsport müssen wir ja auch an unseren Gegner denken. Das ist ja etwas schräg. Das ist ja so, Herr Muhl, als wenn Sie daran, Sie noch sich Sorgen machen, ob es auch das Kicker-Sportmagazin noch gibt, was natürlich viel schlechter ist als Ihre Handballwoche. Aber insofern, Sie müssen Ihren Gegner auch noch über Wasser halten.
So ist es.
Das tun sie ja in der Regel nicht. Aber im Handballsport habe ich auch noch Interesse, dass es einen Gegner gibt. Also ich habe ja kein Interesse daran, dass der europäische Handball zugrunde geht. Ja. Und wir haben ja auch kein Interesse daran, dass der deutsche Handball nur noch aus drei Vereinen spielt und die anderen spielen, ich sag mal so, Zweitliganiveau. Also, und deshalb meine ich, dass da so ein gemeinsames Stimmungsbild auch dazu führt, dass die Spieler inklusive ihrer Berater so eine gemeinsame Klarheit erkennen. So, wo geht ihr Sport hin?
Ja.
Und nicht jeder meint, also wenn Mesenburg jetzt in Flensburg sagt, ich kriege noch die Hälfte, naja, aber Paris, da zahlen die volle Pulle. Nee, in Paris werden wahrscheinlich auch nur die Hälfte bezahlen. Oder noch nicht mal. Das wird sich auch, glaube ich, jetzt zeigen. Und ich habe ja schon in unseren Spielerkreisen auch bei dem letzten Vorgehen jetzt bis zum 13.06. erkannt, dass da ein hohes Vertrauen ist und eine hohe Akzeptanz ist an unserer Vorgehensweise. Wir wollen uns damit ja nicht irgendwie wirtschaftlich sanieren. Wir sind ja ein Non-Profit-Unternehmen, sondern wir wollen uns doch nur den Handballsport für die Zukunft ermöglichen.
Ja.
Und das auf möglichst gutem Niveau. Wären wir ja wieder beim Anfang. Ich möchte die Schale wieder nach Flensburg haben. Also ich sag mal so, entweder die Schale wird nie mehr gespielt oder wenn sie wieder ausgespielt wird, dann bitte auch möglichst schnell wieder nach Flensburg. Das wäre, glaube ich, unser sportliches Ziel. Und für beide Sachen müssen wir kämpfen.
Das war eigentlich schon ein sehr gutes Schlusswort, Herr Mesenburg. Mein Kollege Yannick Schappert hat noch...
Entweder-oder-Fragerunde machen wir immer gerne zum Abschluss. Neuerdings auch manchmal zu Beginn, weil wir nicht mehr Darts spielen können hier bei uns im Studio. Die erste, das ist nicht direkt eine Entweder-oder-Frage, aber wir würden gerne wissen, Ihr schönster Marathon, Sie sind viele Marathons gelaufen. Was war der schönste?
Der schnellste.
Der schnellste, wo war der?
In Berlin.
In Berlin, schöne flache Strecke.
Ja, genau. Wollen Sie die Zeit noch wissen?
Ja, gerne.
Ja, nicht schlecht, ja.
2,58.
Donner Wetter.
Unter 3 Stunden, Wahnsinn.
Genau.
Wie viele Marathons waren es insgesamt? Können Sie das noch benennen?
25.
Champions League-Sieg 2014 oder die erste Meisterschaft der SG 2004?
Champions League 2014.
Noch eine kurze Begründung vielleicht?
Weil so plötzlich, so überraschend, mit so großen Siegen, so unvorbereitet. Und ich war in der Zeit noch viel näher an der SG dran und habe noch diesen Moment noch stärker genießen können.
Und gefeiert dann mit Bier oder mit Rotwein?
Mit allem, was man kriegen konnte.
Sehr gut. Rudern oder Handball? Schwere Entscheidung.
Die gemeine Frage. Beides und zu unterschiedlich.
Also das kann man gar nicht vergleichen, weil das eine ist ein Mannschaftssport, das andere kann auch ein Individualsport sein, muss es natürlich nicht.
Nein, also kann ich nicht. Entweder oder.
Müssen wir
Arbeit,
ja auch nicht.
Die Frage gebe ich zurück.
Ja, Herr Mesenburg, das soll es gewesen sein für die 12. Folge vom Hölle Nord Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Und ja, vielen Dank, dass Sie so offen waren. Und Sie wissen ja, wir drücken Ihnen die Daumen.
Nur die SGW, sage ich dann gerne zum Schluss. Und bleiben Sie gesund und am Ball vor allen Dingen.
Vielen Dank.
Bleiben Sie auch gesund, Herr Mesenburg. Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Die spannende Folge mit Boy Mesenburg findet ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder per Mail an audio@saz.de. Macht auch gerne bei der Umfrage mit, das nochmal als kleiner Hinweis. Bleibt gesund, haltet weiterhin Abstand und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.